Montagsgespräch. Und dem Montagsgespräch ein Gast, der häufiger da war, aber selten haben wir über ihn ganz persönlich privat gesprochen, denn er hat nämlich auch eine lange und interessante Geschichte in Oppositionsgruppen, in der DDR, in der Künstlerszene. Und ich weiß gar nicht, ob er große Lust hat, über die Vergangenheit zu reden, aber ich werde ihn dazu zwingen. Ich freue mich, dass Dirk Teschner da ist. Hallo Dirk.
Hallo, guten Morgen.
Ich kenne dich ja so als Kurator, Kunsthaus, Mitorganisator Fête de la Musique, viele kleine Sachen, und ich erlebe dich als einen, der meckert, der rumnölt, der immer Salz in die Wunde streut und sich einmischt in das, was in Kommunalpolitik passiert. Das ist ja irgendwie dein Lebensmotto, das machst du ja schon im Grunde seit 20, 30 Jahren, oder?
Ja, ja. Während das Wort Nölen ist jetzt ein bisschen immer negativ besetzt, ich bezeichne mich dann lieber als Kritiker.
Ja, ja, das, also die einen sagen, der nölt ja nur rum, aber das sind ja genau die Leute, die nölen, die sich aufregen, die sagen, ey, hier stimmt was nicht, die möglicherweise was voranbringen. Also ich sage mal, nölen im positiven Sinne, sich einmischen und sagen, ey, Leute, so kann es nicht weitergehen.
Ja, ja, es gab bei mir auch eigentlich noch nie in dem Sinne einen Bruch, sondern es ging eigentlich wirklich auch schon in der Schule los. Also das bleibt bis heute so.
Fangen wir mal an, wo bist du zur Schule gegangen, wo bist du geboren, wo kommst du ursprünglich her?
Ich bin ja in Karl-Marx-Stadt geboren und in der Schule, Johannes Erbecher Oberschule hieß die.
In damals noch Karl-Marx-Stadt, ja, ja. Jetzt Chemnitz, oder früher Chemnitz, dann Karl-Marx-Stadt. Und du bist, wie ich lesen kann, seit 81 in Oppositionsgruppen aktiv. Die Staatssicherheit war dein ständiger Begleiter. Die haben also schon früh auf dich aufgepasst, natürlich nicht nur auf dich allein. Es gab einen externen Vorgang über dich, über deine Gruppe. Wie kam es dazu, dass du 1981, wie alt warst du da?
Ja, 16.
16, dich mit 16 im Grunde schon politisch engagiert hast und in Oppositionsgruppen unterwegs war. Das ist ja nicht so selbstverständlich, oder?
Ja, eigentlich ist es so eine ganz normale, denke ich mir, auch so DDR-Biografie. Also so Akademikerfamilie, große Familie, ein Teil der Familienangehörigen, also Onkel oder Tanten und so weiter, haben im Westen gelebt, andere hier. Es gab immer große Familientreffs mit vielen Cousins und Cousinen. Es wurde dann sozusagen über alles geredet, es kam auch immer alles rein, also Informationen waren immer alle da. Also schon von der Kindheit her.
Was auch nicht selbstverständlich war, dass man im Osten, konnte man es bei Westfernsehen gucken, aber jetzt so Bücher und Zeitschriften und Musik war schwer ranzukommen.
Ja, ja, also so Zeitungen und Bücher und sowas hatten wir auch bei uns im Haushalt zu Hause. Und es war, ja, so richtig weiß, kann ich auch noch nicht nachvollziehen. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel 76, also wo ich ja ganz klein war, Biermann, dass wir das einen Tag nach dem Konzert, was im Fernsehen lief, gehört haben. Also hat ein Freund von mir im Nachbarhaus, sein Vater hat das aufgenommen, es lief am Fernsehen, und wir haben es einen Tag später dann gehört, die Sachen. Und wir kannten ein, zwei Stücke schon irgendwie, haben wir die gesungen in der Schule, und da gab es dann auch schon Ärger, da mussten meine Eltern dann irgendwie in die Schule rein und so, es geht so nicht, und machen Sie mal auf, was der so sagt und so.
Obwohl das ja ein bekennender Linker war eigentlich, ne?
Ja, das war damals ein Kommunist. Und dann hatte ich ein Glück eigentlich auch, dass ich einen wunderbaren Deutschlehrer hatte. Das war ein Neulehrer, der irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was da vorher war, Handwerk oder irgendwas.
Kann man mal erklären, was Neulehrer war? Also nach dem Krieg waren ja nun die ganzen Nazis, also nicht alle, aber doch einige zumindest im Lehrbetrieb sind rausgeschmissen worden, und dann braucht es ja neue Lehrer, die konnten nicht so schnell ausgebildet werden. Dann sind ganz normale Arbeiter, normale Menschen, die keine Lehrerausbildung hatten, haben einen Kurs bekommen, ja, schnell Besolung, und dann hat man die auf die Kinder losgelassen. Das waren die sogenannten Neulehrer nach dem Krieg.
Ja, ja, und meistens waren es dann auch Bekannte, die irgendwie auch Kommunisten waren. Und es war bei ihm auch so. Und es war aber so ein Zweifelnder. Also der hat auch viel getrunken, viel geraucht und hat ein eigenes Zensurensystem eingeführt. Der hat zum Beispiel immer 3 Zensuren gezählt. Also bevor es ins Klassenbuch eine Zensur eingetragen worden ist, hat er als ein Heft gehabt und hat immer 3 zusammengezählt, weil er der Meinung war, es kann immer mal jemand Fehler machen, schlechten Tag gehabt, irgendeine Krise in der Familie und so weiter.
Und kann sich verbessern, wenn er dann...
Genau. Und irgendwie, meinetwegen, muss ja Gedichte vortragen. Er konnte es nicht, hat es nicht gelernt, 5. Und dann hat er gesagt, so, jetzt lernst du und übermorgen bist du nochmal dran. Und dann hat er es gelernt und vielleicht eine 2 oder so. Und dann hat er, und da kam noch eine Note, und dann hat er einen Durchschnitt ausgerechnet, und das kam dann ins Klassenbuch. Und für ihn war eigentlich wichtig, dass man sich einmischt. Und Obwohl er ja auch irgendwie trotzdem, also wir sind noch viel angeeckt, war er irgendwie ein Aufrechter. Und ich habe zum Beispiel in der 10. Klasse meinen Abschlussaufsatz, das war in Deutsch, dann musst du so 3 Stunden einen Aufsatz schreiben, über Werner Holt geschrieben, so Zweite Weltkrieg und so weiter. Und kennen jedenfalls die DDR-Bürger ja sicher alle, der ist ja auch letztens gestorben, der Schauspieler von Werner Holt, der Film kennen ja auch viele in der DDR. Und da endete eigentlich mein Aufsatz damit, Bekenntnis gegen Krieg und gegen Waffen und eigentlich so Aufruf zur Wehrdienstverweigerung.
Oh, wie und, in und der Schule?
Ein Abschluss in 10. Klasse mit 16 eben. Und ich habe dann eine 1 gekriegt dafür, von dem Lehrer.
Aufruf zur Wehrdienstverweigerung und vom Deutschlehrer eine 1 bekommen. Untypisch.
Das kann man sagen, der ist auch von allen so gedisst worden. Er hatte keine Freunde in der Schule, also von Lehrern her kollektiv und ist dann auch immer zusammengebrochen, hatte Herzinfarkt und solche Sachen. Und so.
Also dann nicht nur die Eltern prägen einen, auch die Lehrer. Das ist interessant. Du bist, warst dann 81 in Oppositionsgruppen, warst du unterwegs. Das sagst du jetzt so selbstverständlich. Das war ja nicht so einfach. Du wärst beinahe inhaftiert worden. Das ist zumindest 86 bist du zu 2 Jahren Haft verurteilt worden wegen staatsfeindlicher Hetze und hättest eigentlich 2 Jahre Strafvollzug antreten müssen. Gegen wen und wie sah denn deine staatsfeindliche Hetze in der DDR aus?
Also der Weg dahin zu den Gruppen ist auch wieder junge Gemeinde, Kirche gewesen, also aber nicht von Eltern her. Also die waren eigentlich nicht so sehr kirchlich, sondern das waren wir von Freunden, Freundeskreis, wo man dann mitgegangen ist und mit 14, 15 sich das mal angucken und irgendwie so das Übliche und das gut gefunden hat.
Und weil das ja auch ein bisschen verboten war oder sagen fast nicht
illegal? Nicht so unüblich, das war sozusagen eine Minderheit und irgendwie. Und ich habe auch eigentlich dann verschiedene Sachen angeguckt. Also ein Freund von mir war in der katholischen Gemeinde, ein anderer in der evangelischen Gemeinde.
Darfst du auch mal gucken bei den Katholiken? Ja.
Und auch war ja auch interessant, weil bei den Katholiken gerade ist, was man ja auch so kennt, die sind ja so mehr mit dem Bauch auch dabei. Das heißt, da ging es auch, waren gute Partys, da wurde viel getrunken.
Katholischen Jugend?
Ja.
Okay.
Und bei der JG, in der evangelischen Kirche, war das weniger. Also da wurde dann politisch diskutiert, aber wurde nicht so getrunken oder irgendwie mit Freundin oder irgendwas, sondern das war dann mehr sowas für den Kopf. Dann gab es eben die offene Arbeit auch in Karl-Marx-Stadt, wie ja Erfurt ja immer noch gibt und Jena und Berlin und so weiter. Und die gab es dann auch in Karl-Marx-Stadt. Und dann bin ich dort zur offenen Arbeit immer gegangen. Und dort gab es 2-mal im Jahr, das nannte sich Kundentreffen. Also hier hieß ja Werkstatt, das gibt es ja auch schon seit 30 Jahren. Und da muss man vielleicht nochmal ausholen, dass eigentlich Vater der offenen Arbeit ist ja eigentlich Walter Schilling aus Rudolstadt-Saalfeld-Braunsdorf.
Dieses Konzept der offenen Arbeit?
Ja, der das mit in Gang gebracht hat. So.
Okay.
Und es gab dann auch 2 verschiedene Richtungen in der DDR, in der Kirche bei der offenen Arbeit. Die einen, die kamen so vom Glauben her, die eigentlich so einen Streit unter Sozialarbeitern fast. Also die meinten, man muss Leute von der Straße, junge Leute holen, irgendwie die rumhängen, die viel trinken, die nicht wissen wohin. Die nimmt man auf, gibt den Raum und versucht aber, die einen richtigen Weg zu führen. So. Und dann gab es die offene Arbeit mehr so Schwerpunkt Thüringen und Berlin. Die meinten, wir geben den Raum, damit sie einen Raum haben und dann müssen sie es selber finden und sich mitentwickeln und mit einbringen und mit denen zusammen diskutieren, ohne dass wir was vorgeben, wo es hingehen muss.
Jetzt würde man sagen, akzeptierende Jugendarbeit, gäbe es einen Begriff dafür?
Und auch so ein kleiner Unterschied ist zum Beispiel, dass bei den Werkstätten in Thüringen oder Berlin, dass es da, Werkstatt war dann so, dass also in der Kirche Veranstaltung war, Diskussionsveranstaltung, Lesung, Musik, Ausstellung und so weiter. Und das in Thüringen überhaupt und in Berlin gab es immer auch Bier zu kaufen.
In der Kirche?
Ja, und in Sachsen nicht, so bei den Veranstaltungen. Das war auch wieder so ein Unterschied, das war auch wieder die Kopfgeschichte und die Bauchgeschichte. In Thüringen und Berlin gehört das eben beides zusammen und in Sachsen, da hat man nur versucht, mit dem Kopf so ein bisschen was zu machen und dann, ja, und Kunden, das waren ja eigentlich die Tramper. So. Ja,
also die Tramper-Kunden, würde man jetzt sagen, Hippie, das waren die Hippies, ja. Die man aus dem Westen kannte. Das waren die Kunden, die Hippies im Osten.
Genau.
Und die waren ja nicht unbedingt politisch, aber zumindest das war eine Jugendkultur, die schon Hippie-Musik gehört haben und sich der Gesellschaft verweigert haben, könnte man das sagen?
Ja, schon. Und da gab es einen Bruch bei uns in Karl-Marx-Stadt, das war so 1980, 81. Das sind also viele von den auch Älteren von der offenen Arbeit. Ja, manche waren bei der Armee, bei den Bausoldaten oder haben was ganz anderes gemacht. Und da gab es noch ein paar Alte, so zum Beispiel Gullimoy, irgendwie, der bis zum Ende ja und immer jetzt noch aktiv ist in Chemnitz. Und dann kam aber mit mir ganz viele in meinem Alter so neue dazu. Und dann gab es auch so ein neues Format, also Punk kam dann auf, dann erst so in der DDR. Und wir wollten dann 83 auch unbedingt, achso, und dann gab es immer so einen Montagskreis, hieß das, wo einmal, also montags haben sich dann Leute getroffen und diskutiert, jeder konnte, hatte eine Idee, mal wurde ein Buch gelesen, drüber gesprochen, mal haben Leute einfach Musik gespielt, die sie vorher bei John Peel im Radio aufgenommen haben.
Von der BBC, ne?
So verschiedene Sachen.
Das klingt jetzt überhaupt nicht gefährlich und überhaupt nicht staatsfeindlich, aber nochmal zurück zu meiner Frage, warum du zu 2 Jahren Strafvollzug verurteilt worden bist, wegen staatsfeindlicher Hetze. Wie sah denn die staatsfeindliche Hetze aus?
Es gab ja eine Radikalisierung eigentlich so 83. Wie gesagt, einerseits war die Punk-Sache, die kam dazu. Und dann auch haben sich so Friedensgruppen gegründet und Umweltgruppen wegen Nachrüstung, also Pershing 2-Raketen und SS-20 und so weiter, die dann stationiert werden sollten in West- und Osteuropa, Atomraketen. Und da gab es auch bei uns einen Friedenskreis und das wurde dann politischer irgendwie.
Also Schwerter zu Flugscharen.
Ja.
Wo es schon, ich kann mich an diese Aufnäher erinnern, Schwerter zu Flugscharen, wenn man die in der Schule dran hatte, konnte man Ärger bekommen.
Genau.
Also wie sah die staatsfeindliche Hetze?
Naja, und also mir, ich wurde ja 86 mit meiner Freundin inhaftiert nach so einer Veranstaltung. Das hieß dann bei uns nicht mehr Werkstatt, sondern hieß dann Friedensfest oder Sommerfest manchmal. Und die staatsfeindliche Hetze war, also zuerst war, haben sie uns staatsfeindliche Gruppenbildung vorgeworfen, weil wir ja so eine Gruppe, es hieß dann die Vorbereitungsgruppe und die haben sich auch für die Veranstaltung immer bei uns in der Wohnung getroffen. Wir hatten auch Briefe, es war eigentlich total albern, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war aber damals wichtig. Briefe an Honecker, es wurden 83 ganz viele Briefe an Honecker, Beschwerdebriefe gegen die Stationierung der atomaren Mittelstreckenraketen.
Ihr habt euch im Grunde für einen Frieden eingesetzt,
genau.
Aber für den falschen Frieden.
Und haben, einseitig hieß das dann, und haben dann auch andere politische Texte geschrieben und die dann veröffentlicht. Also es war dann schon 83 Mal durften wir, da gab es eine Friedenswerkstatt, eine große in Berlin, durften wir die Stadt nicht verlassen, hatten wir eine Auflage bekommen, weil ungefähr 100 Stasi-Leute haben uns irgendwie ein Wochenende observiert, damit wir nicht die Stadt verlassen können. Leute haben so komische Mahnwachen, kennen heute auch nicht mehr so viele. Es war damals auch üblich 83. Man hat sich mit einem Plakat oder Transparent und einer Kerze vor die Kaufhalle meistens gestellt, um dagegen zu protestieren, gegen die Raketen. Und das war natürlich überhaupt nicht gern gesehen, in die Öffentlichkeit zu treten. Und die wurden auch inhaftiert. Und das waren auch Leute aus unserem Kreis, die dann auch im Knast waren und dann in den Westen rübergegangen sind vom Knast. Naja, also es wurde dann sozusagen auch radikaler. Und bei uns wurde dann Wanzen eingebaut, über unserer Wohnung war eine konspirative Wohnung eingerichtet worden.
Also ihr wart im Grunde aus Sicht des Staates auch eine konspirative Wohnung, weil ihr euch mit Freunden getroffen habt, die für den Frieden gekämpft haben, aber eben einseitig, also ihr wart nicht nur gegen die Pershing, sondern auch gegen die SS-20, also gegen die russischen Raketen, ja, ja. Und das war euer Vergehen, euer Verbrechen. Und über euch war eine andere, eine Stasi-konspirative Wohnung, die euch abgehört haben.
Ja, genau.
Was haben die denn da gehört? Wofür haben die sich denn interessiert?
Na, die haben erstmal die ganzen, eigentlich haben sie ja alles mitgeschnitten und abgetippt, kennt man ja Leben der anderen oder sowas. Die ganzen Versammlungen, die bei uns stattgefunden haben, das war für die natürlich interessant, weil sie vorher dann schon wussten, um was es ging, obwohl logischerweise ja auch in dem Vorbereitungskreis EMs, also Stasi-Spitzel, mit drin saßen.
Das
also es war doppelt gebobbelt so. Ist ja völlig egal. Also es war dann meine damalige Freundin, die hat eine Frauengruppe noch gegründet. Das war auch dann nicht so gern gesehen, weil sie wieder alternative Erziehungsmethoden diskutiert haben. Es ging ja damals los, dass so die ersten Kinderläden entstanden sind, dass man gesagt hat, unsere Kinder kommen nicht in den Kindergarten oder Kinderkrippe, sondern wir machen das selber, organisieren selber in einer großen Wohnung und so weiter. Was aber ja eigentlich illegal war. Es gab in Berlin dann auch mal einen Fall, wo Ulrike Poppe und Bärbel Bohler, die auch sowas gehabt haben, mal kurzzeitig inhaftiert worden sind, weil sie das in Betrieb haben am Kollwitzplatz, so einen Kinderladen.
Illegalen Kindergarten.
Genau. Und dann gab es die Diskussion zum Beispiel gegen oder Aufrufe gegen Wehrdienstunterricht in der Schule. War ja damals auch so, Wehrkundeunterricht, Aufruf zur Wehrdienstverweigerung und so weiter und so weiter. Und der konkrete Anlass jetzt, also oder sozusagen die Falle, die sie uns gestellt und dachten, war nach einer großen Veranstaltung, Friedensfest, in der Zeit gab es in Ost-Berlin einen Piratensender, also Schwarze Kanal hieß der, der wurde dreimal ausgesendet. Das hieß, die Texte wurden in Ost-Berlin eingesprochen, auf Kassetten aufgenommen und durch Diplomaten nach West-Berlin geschmuggelt. Dort haben das Autonome dann in Empfang genommen und hatten dann Piratensender aufgebaut im Wedding,
in West-Berlin.
In West-Berlin an der Mauer, dort wo jetzt der Mauerstreifen ist, und haben es von dort aus dann ausgesendet. Und vorher wurden in Ost-Berlin auf Flugblätter verteilt, dass an dem Tag und der Uhrzeit auf der Frequenz ein Piratensender läuft. Die Reichweite war aber natürlich, und überall West- wie Ost-Berlin sind die Störwagen rumgefahren und die von der Post, die dann orten, wo so ein Sender ist.
Peilwagen,
ja. Hm. Peilwagen, genau, weil es ja auch im Westen verboten war, einen Piratensender zu betreiben. Und da aber die Reichweite eben nicht sehr weit reichte, also es ging Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain, Pankow, wurden die Kassetten aufgenommen, also die Sendung aufgenommen, und die Kassetten sollten dann vertrieben werden, so in der DDR.
Also heimlich verteilt, wie man auch Musik sich gegenseitig überspielt hat. Das war ja nichts mit CD kaufen oder irgendwas, das gab es ja alles nicht, sondern wurde auf Kassetten überspielt und verteilt.
Und ich war der Karl-Marx-Stadt-Empfänger, bekam die in Karl-Marx-Stadt, und die Sendung wurde dann immer bei uns in der Wohnung abgespielt. Also es kamen immer mehr Leute und wir hatten die jeden Tag, manchmal mehrmals abspielen müssen, und immer mehr haben die sozusagen gehört. Und das dachten sie, das reicht, um also Aufwand wegen staatsfeindlicher Hetze uns zu inhaftieren.
Also inhaftiert haben sie euch und auch zu 2 Jahren verurteilt, aber das ist ausgesetzt worden auf 3 Jahre Bewährung. Warum?
Da gibt es verschiedene Gründe. Also das eine Hauptproblem war, dass Karl-Marx-Stadt, die Stasi-Bezirksverwaltung, das gemacht hat und die Staatsanwaltschaft von Karl-Marx-Stadt, ohne in Berlin bei der Zentrale die Genehmigung einzuholen. So, die haben uns so beide inhaftiert, meine Freundin und mich. Und mein Freund wurde nach 2 Wochen dann entlassen. Ich war 5 Wochen im Stasi-Knast. Und die waren in Berlin natürlich total geschockt, weil sie ungefähr 2-3 Wochen schon am Observieren waren, weil sie jetzt dachten, sie wissen, wer die Sendung überhaupt produziert und rüberschmuggelt und so weiter. Sie waren also die ganze Zeit dran an den Leuten. Und die waren aber natürlich sofort gewarnt und die waren sofort sauber. Also die haben alle ihre Wohnungen sauber gemacht und so weiter.
Und die Karl-Marx-Stadt verbockt?
Die haben es verbockt, und die in Berlin, die sind da aus den Latschen gefallen. Also ich habe ja dann die Akten alle irgendwie nach der Wende bekommen, und da steht wortwörtlich drin, also der Generalstaatsanwalt, jemand von Generalstaatsanwaltschaft hat in Karl-Marx-Stadt angerufen und hat geschrien. Also da haben sich die in Karl-Marx-Stadt dann getroffen und haben gesagt, hier anrufen und so. So habe ich ihn noch nie erlebt. Da war total aufgebracht. Und da kommt Wörter vor, Sätze wie Putsch gegen Honecker und so weiter, was dann in Karl-Marx-Stadt gemacht wird. Das geht überhaupt nicht. Wir müssen sofort entlassen werden und so weiter. Und da haben die Karl-Marx-Stadt gesagt, es geht nicht und so. Das Gesichtsverlust kann man nicht machen und so.
Ach, die Stasi-Leute sollten entlassen werden?
Nee, wir sollen aus dem Knast entlassen werden.
Ach so.
Es kann sein, dass auch dann die dafür verantwortlich waren, irgendwie, aber egal. Jedenfalls, wir sollen erstmal sofort aus dem Knast raus. Und haben sie gesagt, nee, das können wir nicht machen. Dann gleichzeitig hat die Kirche sich eingesetzt, also bis Bischof und sonst wie. Dann gab es Protestbriefe, Umweltbibliothek Berlin, die zusammen mit Gruppen im Westen das gemacht haben, Taz und so weiter, Medien, Leute, Hans-Jochen Vogel, Studentenfahrer in Karl-Marx-Stadt, ein aktiver Mensch, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist, hat im Westen irgendwie Gruppen eingesetzt, bis hin zur DKP und so weiter. Alle jedenfalls haben sie irgendwie interveniert. Und dann kamen die aus Berlin runter. Und da haben sie einen Deal gemacht, so, was wir natürlich nicht wussten. Ich habe nur mitgekriegt, dass ich ganz merkwürdig war aus dem Knast. Also zum Beispiel, ich war Vegetarier damals und habe im Stasi-Knast sofort vegetarisches Essen bekommen.
Weil die das wussten, die wussten ja alles.
Ne, ich habe ja gesagt, ich bin Vegetarier.
Ach so, okay.
Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, da kriegen sie natürlich vegetarisches Essen, auch hier, warum nicht? Dann hatte ich lange Haare damals, habe gesagt, na, endlich mal, ich wollte dich schon mal lange abschneiden, Gelegenheit, Haare abzuschneiden. Habe gesagt, ich möchte meine Haare bitte abschneiden. Ah, naja, warten Sie doch nochmal und lassen Sie und so, weil die hatten Angst irgendwie.
Dass du rauskommst, geschoren bist und dann die Westmedien sich draufstürzen. Ah, okay.
Und dann hatten wir im Herr Schnur, das war politischer Anwalt gewesen für politische Prozesse und war aber auch Stasi-EM. Und was die aber in Karl-Marx-Stadt wieder nicht wussten, also ist ja auch so, muss man sich vorstellen, es gab so bestimmte Stasi-EMs, wo andere Abteilungen nicht wussten, dass der Stasi-EM ist. Weil der ist ja natürlich ja von Berlin oder Rostock, weiß ich jetzt nicht mal genau, geführt worden.
Das war ein Oppositionsanwalt, muss man mal erklären, Schnur, der vermeintlich für die Opposition sich eingesetzt hat, aber gleichzeitig EM war.
Und hat fast alle Wehrdienstverweigerer auch irgendwie unterstützt. Und der durfte in Karl-Marx-Stadt nicht mehr in den Stasi-Knast rein, jemanden verteidigen. Da gab es mal so einen Fall mit Herr Weigel, der hat immer Friedensseminare nach in Königswalde gemacht, bei Zwickau in der Nähe, Werdau. Und danach haben sie gesagt, nee, da kommt ihr nicht mehr rein. Und da gab es Freunde von uns, die vorher im Knast waren, die wollten den immer haben, haben gesagt, nee. Und wir haben gesagt, wir nehmen nur den und niemand anders. Und dann haben sie gesagt, na, der meldet sich nicht, such sie mal hier anders. Hab so, nee. Und dann eine Stunde später, da hat sich plötzlich doch gemeldet. Gut, jedenfalls kam der dann an, mit Tüten voller Westorangen, Zigaretten und sonst wie irgendwie in Knast und hat dann zu mir gesagt, so, hat ein Gespräch gehabt, Generalstaatsanwaltschaft in Berlin und wir machen das so. Da wird ein Prozess stattfinden, Gerichtsverhandlungen. Lehnen Sie nicht zu sehr aus dem Fenster, werden Sie nicht aggressiv und nicht provozieren, ich mache das alles schon. Dann werden Sie verurteilt zum Gefängnis, weiß nicht wie lange. Und dann habe ich Versprechen von der Generalstaatsanwaltschaft, dass sie ein paar Tage später entlassen werden. Und dann ging das sozusagen los, das zum Thema auch Unabhängigkeit von Gerichten oder Gerichtsprozessen, weil da waren ja immer zwei Schöffen mit drin.
Also ehrenamtliche Richter?
Genau, die davon natürlich überhaupt nichts wussten. Ja, und so lief das dann auch. Zwei Tage Gerichtsverhandlungen und ich bin dann zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden, meine damalige Freundin zu 2 Jahren Bewährung. Und dann bin ich wieder in Zelle gekommen und dann war Wochenende und Montag darauf haben sie mich rausgeholt und haben gesagt, hier unterschreiben Sie 3 Jahre Bewährung ausgesetzt.
Hattest du jemals einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich mal mich und meine Familie schützen und ich steige aus der Oppositionsarbeit? War das eine Option?
Man muss noch kurz dazu sagen, dass wir in der Zeit auch ein kleines Kind hatten, das ist 2,5 Jahre gewesen. Und das ist natürlich bei der Inhaftierung, wenn sozusagen die beiden weg sind und das Kind alleine, natürlich hart fürs Kind. Und knetischerweise wurde es aber nicht in Heim gesteckt, sondern die Mutter von meiner damaligen Freundin, die wurde bei der Inhaftierung sofort früh morgens aus dem Bett mitgeholt. Also die haben sie wahrscheinlich, wohnt in der Nachbarstadt, irgendwie früh um 3 oder sowas da rausgeklingelt und dann mitgenommen und haben sie ihr in die Hand gedrückt. Die war dann aber überfordert und dann hat es meine Schwester genommen und so weiter. Und meine damalige Freundin war mal kurz, also ein paar Wochen nach der Inhaftierung und der Entlassung wieder schon sehr vorsichtig und hat sich überlegt, was sie macht. Bei mir war es überhaupt nicht so. Also da gab es dann auch Ärger, weil wir sind dann auch sofort irgendwie rumgefahren wieder in Berlin gewesen bei solchen Treffen und wo ich dann wieder staatsfeindliche Hetzmaterial irgendwie bekommen habe und gleich mitnehmen wollte und musste man dann durch Kuriere dann nach Karl-Marx-Stadt schicken lassen, damit man es nicht bei uns dann wieder findet, weil Bewährung heißt ja eigentlich auch irgendwas, was man macht, dann wird das mit angerechnet. So. Ja. Und ich bin ja 89, habe ich Wehrdienst, ich war ja Wehrdienstverweigerer und 1989 sollte ich sozusagen gezogen werden, wie das hieß. Also
einberufen zur Armee.
Einberufen zum Bausoldaten, also waffenlosen Dienst in der Armee. Und da habe ich dann nochmal irgendwie Erklärung abgegeben, dass ich total verweigere. Das hieße offiziell eigentlich, wenn man die Gesetze, so wie sie da noch waren, aber nicht angewendet wurden, Wehrdienstverweigerung konnte bis 5 Jahre Gefängnis verurteilt werden, dann noch die 2 Jahre Knast dazu und so weiter. Das war schon irgendwie immer so ein Spiel, irgendwann auf dem Vulkan, weil man nicht genau wusste, wie es gerade umschlägt. Also ich war zum Beispiel 86 voll der Meinung, das kann nie sein, dass sie mich wegen so einem Scheiß, also ich musste auch dann wirklich lachen, wo es mir die Stasi-Leute gesagt haben, warum sie mich inhaftiert haben. Also wo ich sagte, hier mit, haben sie Tonträger, besitzen sie Tonträger und so weiter. Und da ging es ja um die Kassette, sagt, kann doch nicht wahr sein. Also in der gleichen Zeit passierten ganz andere Dinge, also interessante Sachen auch. Also es war zum Beispiel in Coswig bei Dresden, im Kulturhaus, im staatlichen Kulturhaus, Intermedia-Festival, wo Punkbands aufgetreten sind, wilde Malerei zu sehen war, Super 8 Filme gezeigt worden sind, also auch Gabriel Stötzer und Andras Erdo waren dort. Da hat ein Maler und ein Dichter, Schulze aus Leipzig, der hat das Neue Deutschcenter öffentlich zerrissen und beim Vorlesen und so weiter. Wurde zwar dann von der Stasi ein paar Stunden befragt, aber das war es dann auch. So und sagt, wenn die das öffentlich können, also was ist das dann? Gut, es gab dann immer wieder Rückschläge, das hat man dann auch in Leipzig gemerkt, wo dann Leute demonstriert haben, also auch schon 88, wo dann plötzlich immer wieder Leute inhaftiert worden sind. Und ich war immer Optimist und sagte, naja, das war's jetzt aber. Das war das letzte Mal und so. Und ich war immer der Meinung, irgendwie, man kann in der DDR was zu Positivem ändern. Der Einfluss kann so stark werden, irgendwie, dass das Verkrustete oben dann nicht mehr aufrechtzuerhalten ist.
Wie ist ja dann auch so gekommen?
Ja gut, das war ja dann irgendwie der total Zusammenbruch. Zusammenbruch hat ja niemand sozusagen auf dem Bildschirm gehabt, sondern es war schon, dass wir immer dachten, okay, jetzt gibt es vielleicht Wehrdienstverweigerung, Zivildienst wird eingeführt, also solche kleinen Sachen. Es gibt vielleicht Öffnung so im Gorbatschow-Fall. Also mein schnurter Anwalt, der hatte auch eigentlich die Verteidigungsrede nur mit Gorbatschow geführt. Der hat die ganzen Zitate zusammengepackt, die teilweise ja in der DDR nicht auf Deutsch veröffentlicht wurden. Ja, das war interessant gewesen, weil dann auch viele, also durch auch solche privaten Geschichten, kamen die plötzlich ins Grübeln. Also mein Stiefvater, der war in der SED gewesen, der war irgendwie technischer Direktor in einer großen Fabrik. Und der ist auch bei dem Fall dann völlig irgendwie in Zweifeln und in Grübeln gekommen. Und der ist dann immer, die Staatsanwaltschaft hat herumdiskutiert und sowas, während ich im Knast saß und wurde dann auch ein Gorbatschow-Fan.
Ja, und eure Intention war ja, das Land zu verbessern. Ja. Die Option Wiedervereinigung, die stand für dich gar nicht. Nee. War das irgendwie, das hast du gar nicht gedacht? Und dir ging es um Verbesserung der Zustände in dem Land, in dem du lebst?
Auf jeden Fall. Also wir waren dann irgendwie auch im Spätsommer 89, also ich bin dann Silvester 87 nach Berlin gezogen. Also wie gesagt, es gab dann irgendwie, was jetzt zu kurz kommt, aber da werde ich auch nicht weiter drüber reden, so auch in Karl-Marx-Stadt dann eben Austausch mit Künstlern aus Berlin. Es gab dann so Kalenderprojekte, Siebdruckkalender mit Künstlern Karl-Marx-Stadt Berlin. Es wurden viele Künstler, die in Galerien nicht ausstellen konnten, gezeigt. Punkbands haben gespielt und so weiter. Das gehört alles zusammen. Und ich bin dann Silvester 87 nach Berlin gezogen und war dann dort bei der Kirche von unten und Friedenskreis Friedrichsfelde. War dann ein großes Ereignis, IWF-Kongress in West-Berlin, wo sich auch viele Leute in Ost-Berlin eingesetzt haben, Oppositionsgruppen dagegen was zu machen. Also wurden dann Seminare organisiert, Kongresse, Pamphlete rausgebracht. Also
der IWF, Internationale Währungsfonds, hat sich getroffen in Berlin-West.
Genau, und ein Teil von denen haben schon zur damaligen Zeit, das war ja 88, in Ost-Berlin in Hotels übernachtet. Also es gab dann auch Aktionen in Ost-Berlin, weil die hatten auf dem Plan dann Museen angucken, Bode-Museum oder irgendwas. Und das hat man rausgekriegt und dann standen eben so 100 Leute von uns und die haben die dann mit Pfennigen beworfen und solche Sachen.
Und das im Osten, was sie überhaupt nicht erwartet haben wahrscheinlich.
Ja, ja.
Wovon hast du in der Zeit eigentlich gelebt in Karl-Marx-Stadt in Berlin? Denn es musste ja jeder eigentlich einer geregelten Arbeit nachgehen, ansonsten war er ja sozusagen asozial.
Naja, ich war da in der Zeit so halbtags bei der Volkssolidarität angestellt. Das heißt, also Volkssolidarität, da hat man Essen an alte Leute verteilt, in die Wohnung gebracht und dort die Wohnung sauber gemacht.
Das war so dein Pseudo-Job, wo du aber auch Geld verdient hast?
Ja, ja, klar. 400 Euro im Monat.
D-Mark, Ostmark.
Ja, ja.
Also 400 Alu-Chips und davon konntest du irgendwie, bist du zurechtgekommen?
Ich habe ja nicht alleine gewohnt, also mit meiner Freundin, die hat mir dann auch verdient und das war zusammen war schon gutes Geld, also das war schon okay. In Berlin erst recht.
War das Leben günstig. Jetzt müssen wir den Schwenk nach Erfurt finden, denn du hast ja einen Bezug zu Erfurt, du wohnst zum Teil in Erfurt, aber auch in Berlin, du pendelst hin und her. Was hat dich nach Erfurt verschlagen?
Das war eigentlich, privates Dinge und dann aber auch der Anlass war, dass wir zum Beispiel Mitte, also 2004.
Du hast gerade die Stütze erwähnt. Die
hatten wir in Berlin, Prenzlauer Berg, eine Ausstellung, eine große Ausstellung in so einem Fabrikgebäude in drei Etagen gemacht über Punk und Kunst in der DDR. So mit Henrik Gericke und Panko, die dann auch einen Film gemacht haben, Too Much Future, den vielleicht manche gesehen haben. Die Ausstellung hieß auch Too Much Future, es gibt auch ein Buch dazu. Und mein Part war sozusagen der Süden, wie das immer gesagt worden ist. Also ich habe so geguckt, was gab es in Karl-Marx-Stadt, Weimar und Erfurt, so Punk und Kunst.
Da war ja in Weimar einiges los, aber Erfurt auch ein bisschen.
Ja, ja. Und darüber habe ich dann viele Leute auch kennengelernt. Also Monique Förster natürlich und dann aber auch andere. Spinne und Leute, die dann früher in Erfurt waren, dann aber auch weggezogen sind, wie Tucki oder andere und so. Gab es sehr viel Material, also es war dann auch sehr umfangreich gewesen. Ja, und so ging es dann los.
Bist du in der Provinz und da hast du irgendwie trotzdem dein Herz irgendwie verloren, Erfurt, obwohl du in Berlin auch schreibst für die Taz und so für andere. Und damals Telegraph, müssen wir auch noch erwähnen, eine Zeitung, ja, Oppositionszeitschrift. Bist du Erfurt immer wieder treu geblieben? Ist das sozusagen die Sehnsucht nach der Provinz oder was ist das? Dass du auch immer noch irgendwie ein Gefühl für Erfurt hast?
Eigentlich ist es auch, ich glaube, ich brauche auch beides, also auch die große Stadt. Und dann hier ist natürlich ganz klar, man kann sich viel schneller einmischen. Also und wenn man hier was macht, wird das auch, egal ob das jetzt Ausstellungen sind, ob das jetzt Sachen sind wie jetzt Petersberg oder Kunstlawine waren im Innenministerium oder Luxus der Johannisstraße oder so, sowas gibt es nicht. Also ganz wenig nur. Und wenn es das gibt, ist ja leider so hier, hört das andere wieder auf, was es vorher gab. Also wenn dann 7a zum Beispiel, gab mal kurzzeitig, da gab es 7a und dann Kunstlawine oder Innenministerium. Und das war aber, so, wo es sich überschnitten hat, das gibt es aber nicht. Sonst ist man nur einladen, der andere macht wieder zu, dann gibt es wieder was Neues und so weiter. Und da erreicht man eigentlich viele Leute und kann eigentlich auch so viel experimentieren und ausprobieren und sowas. Ist also einerseits schwierig, weil ich hier mitgekriegt habe, dass, was ich so nie erwartet hätte, dass das Interesse an Auswärtigen geringer ist. Das heißt also, wir hatten, zum Beispiel gab es in Karl-Marx-Stadt Galerie Oben, hieß die, eine gute Galerie in den 80er Jahren. Wenn dann Künstler ausgestellt haben aus Berlin oder Dresden oder Leipzig, da war die Bude immer total voll.
Was ist das Ding?
Sowas. Irgendwie, weil man wollte ja wissen, oder ganz zu schweigen, wenn vielleicht jemand aus dem Westenmarkt da war oder so, gab es ja auch. Da hat jemand beispielsweise Centre Pompidou in Paris eröffnet, da war dort mit seiner Kamera, hat Fotos gemacht und hat einen Dia-Vortrag Abend gehalten. Und das war natürlich super, da war die Bude voll. Und hier ist es ja eher so, dass wenn nicht so bekannte, aber trotzdem sehr gute Künstler und Künstlerinnen aus Berlin oder anderen Städten gezeigt werden, ist das Interesse nicht so groß. Aber das betrifft jetzt auch nicht nur bei uns die Galerie im Kunsthaus, sondern ich habe es letztens zum Beispiel, gibt es eine super Ausstellung jetzt in der Kunsthalle von einer finnischen Künstlerin, da war auch sehr schlecht besucht. Und da kommt immer der Satz, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Das finde ich eben schade eigentlich hier nach einer Stadt, so die Mentalität, sondern es ist also gerade so eine Öffnung, also zum Beispiel macht auch Niki Wegner, die war früher auch mal länger Zeit in Erfurt und hat, wo das ruhmreiche Café Togo noch gab, davor vom alten Schauspielhaus die Kästen bearbeitet, also die hatte da Folie drumherum gemacht, hat manchmal Fotos drinne eingehängt und so weiter. Und sie macht jetzt seit ein paar Monaten ein Projekt dort, wo sie Künstler einlädt, internationale und Berliner Künstler, mit denen herkommt und die gestalten da die Kästen. Aber das geht hier völlig irgendwie, keine Zeitung berichtet drüber, zu einer Eröffnung sind 15 Leute da und das verpufft völlig.
Ja, wir haben einen Aufruf hier gestartet, dass da jemand sich einbringt. Das ist na gut, andererseits habe ich das Gefühl, dass trotzdem was geht. Im Vergleich vor 5, 6, 7 Jahren hat sich doch was getan. In Nord gibt es eine kleine Szene, es gibt so kleine zarte Pflänzchen, Projekte, die sich auch stabilisiert haben. Bisschen was geht doch schon, oder?
Also besser geworden ist es, also wo ich jetzt natürlich auch hier da war und eine ganze Knatsch damals vor ein paar Jahren, ein Kunsthaus und die ganzen Sachen mit Fürstenkongress und. Da hat sich schon einiges getan und vor allem eben, dass man auch was bewirken kann, dass auch irgendwas passiert, kleine Sachen. Ich finde nur für bestimmte, auch gerade junge Leute, ist das noch zu wenig, was ist. Also es gibt immer noch Leute, die wegziehen, also ob die nach Leipzig die meisten oder Berlin oder Hamburg ziehen, weil es immer noch nicht reicht. Also es muss noch viel, viel mehr werden. Und was ich ja auch sage und was eigentlich dann auch man gerade in den letzten 2 Jahren beobachten kann, so Eigeninitiative, also dass dann ob das Föhn ist oder Kunstrasen oder sonst wie, dass im Brühler Garten oder anderen Orten, Petersberg, Heizwerk und so weiter Sachen stattfinden. Das ist super und das muss aber noch viel, viel mehr passieren.
Und das Interessante ist ja, dass das mit wenig Geld passiert, mit wenig staatlicher oder kommunaler Unterstützung, mit viel Eigeninitiative und Ideen gibt es so temporäre Projekte, die eigentlich, wo man sagen kann, das macht eigentlich Mut, da bräuchte es mehr Unterstützung und müsste es mehr von geben.
Ja, ja, klar. Und du hast aber, also gerade die ganzen Sachen im Innenministerium oder irgendwas oder auch jetzt Heizwerk, was Thomas Bachner gemacht hat und irgendwie, das ist ja alles mit eigenen Finanzen irgendwie stattgefunden oder Petersberg oben, so Party Arti letztes Jahr und so weiter. Und plus du hast natürlich den Ärger und das siehst du aber jetzt in Berlin ja auch teilweise. Gerade haben ja einige gehört, das Club schließen in Prenzlauer Berg, was gerade grassiert. Ärger mit Anwohnern, dass du, also du willst, was ich auch gut finde, nicht raus, also irgendwie ganz im Norden zu einer alten Fabrik irgendwie, sondern es soll auch in die Innenstadt belebt werden. Und das ist eben ein Problem. Also was gerade Jannisstraße, beste Beispiel, hat nur Ärger mit der Polizei gehabt und so weiter, weil eben 2, 3 Anwohner, egal was es war, ab 24 Uhr Polizei gerufen haben. Und da kannst du eben nicht irgendwas aufbauen. Da müsstest du eben so viel Finanzen reinstecken, also Dämmung und irgendwas. Das ist so teuer, das können sich so Initiativen oder Einzelpersonen überhaupt nicht leisten. Und das ist ein Problem, wo eigentlich auch die Stadt gefragt ist, um Angebote zu machen. Also was mir zum Beispiel noch fehlt, sag mal, besetztes Haus. Also es gab in Chemnitz vor ein paar Jahren auch Reithallen, es war so eine Art besetztes Haus von Studenten, die mussten da irgendwie weg. Und die Stadt hat ihnen sofort irgendwie 3 annehmbare Projekte angeboten, wo die jetzt drin sind. Also es ist zwar nicht eins, aber sie verteilt, aber es gibt jetzt plötzlich 3 neue Häuser in Chemnitz, wo die Leute aktiv sind. Und hier die Leute vom B-Haus, die warten immer noch auf akzeptable Angebote. Wo ich manchmal denke, okay, die denken, es dauert so lange, ein paar Jahre und dann ist es vorbei und es interessiert dann niemand mehr und so. Das ist eben schade, dass sowas stattfindet. Aber ein anderes positives Beispiel ist jetzt zum Beispiel Willy Münzenberg.
Das ist jetzt der Übergang, auf den ich gewartet habe. Und zwar ist es auch ein Grund, warum du da bist. Es geht nicht nur um eine Gedenktafel und es geht nicht nur um einen Freundeskreis, sondern es geht um das Thema, warum Willy Münzenberg in Erfurt eigentlich kein Thema ist. Dir geht es darum und dem Initiativkreis, Willy Münzenberg wieder ins Bewusstsein der Stadt Erfurt zu rücken. Erklär uns bitte, wer Willy Münzenberg war. Also er ist in Erfurt geboren und ist ein deutscher Kommunist, Verleger, Filmproduzent. Was hat er gemacht und warum ist er wichtig für Erfurt?
Naja, er ist ja geboren irgendwie am Hügel in der Nähe, also das Haus gibt es nicht mehr, es wurde in den 80ern, so DDR-Zeiten abgerissen, dort wo jetzt Autos stehen und er war dann mal kurz als Kind in einem Nachbarort, ist dann wieder zurück nach Erfurt und hat in der Schuhfabrik, in der Erfurter Schuhfabrik seine Lehre gehabt, Schuhfabrik Klingel. Und hat dann in so einer SPD-nahen Arbeiterbildungsverein, Propaganda hieß es, irgendwie sich eingemischt. Also da gibt es auch so einen Bericht, wo er das erste Mal dort war, das war am Anger, haben die sich getroffen in so einem Ort. Und da hat er sich nicht getraut, weil da war er 15 oder sowas auch, wo er da rein ist, hat nicht getraut, irgendwie das Wort zu melden und so. Ja, und der ist ja dann irgendwann auch nach Berlin gegangen und hat was die meisten wahrscheinlich kennen, ist die Arbeiterhilfe, IAH. Also es war beim Ausbruch einer Hungerskatastrophe im Wolga-Gebiet in Russland, so 21, hat er sich eingesetzt und hat dann eigentlich, was heutzutage ja üblich ist, aber damals eben nicht so üblich war, über Grenzen hinweg, also wo Nationalismus ja noch eine Staatspolitik war für überall, hat er so Solidaritätsaktionen oder sowas irgendwie und Geld gesammelt für die Leute dort und hat dann aber gleichzeitig irgendwie, was für ihn wichtig war, war eine Bildungsarbeit. Also es gibt wahrscheinlich die Bösen, die würden sagen, Agitation und Propaganda. Ich sage auch dann doch lieber Bildungsarbeit, weil es gibt ja auch mittlerweile überall hier Bildungsarbeit, Vereine und so weiter. Und hat eben dann ganz, ganz viele Bücher verlegt und war eben der größte, also zweitgrößte überhaupt Verlag in Deutschland gewesen und hat dann auch, was es auch ein Novum ist, mit, interessant ist, dass gerade jetzt zur Berlinale in Berlin läuft eine Retrospektive zum Thema und nennt sich irgendwie Rote Traumfabrik. Und da werden alte Turmfilme gezeigt, die in der Zeit 1922 bis 1936 entstanden sind. Und das ist eine Zusammenarbeit, da gab es einen russischen Filmproduzenten, Mosi Alex, Sandroff oder so heißt er. Und er hat mit Willy Münzenberg zusammen, die hatten so ein Filmstudio, Mechaprom-Film und irgendwie. Und die haben ganz, ganz viele Filme irgendwie verlegt zusammen. Och, und Münzenberg hatte zum Beispiel, weiß ich, Patzokreuze Potemkin auch in Deutschland aufgeführt. Und kenn ja viel.
Das war dann den Russen auch zu viel übrigens. Die haben dann diese Filmfirma auch verboten, weil es dann doch zu sehr Bildungsarbeit war.
Ja,
zu,
auf jeden Fall, das muss man ja dazu sagen, dass er ja immer so ein Kritiker war. Er war ja nie Stalinist gewesen. Er war ganz im Gegenteil, war ja ein Anti-Stalinist. Er wurde dann kurz nach Moskau irgendwie zitiert, irgendwie nach 33, da war er mal ganz kurz dort und ist dann gerade so noch irgendwie das durch Tocqueville, wie heißt der gleich, der italienische Kommunistenführer, ja jedenfalls der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens, der auch dort in Moskau war, der hat ihnen dann geholfen, wieder Moskau verlassen zu können. Aha. Und sonst wäre wahrscheinlich irgendwie da schon irgendwie liquidiert worden. Und er war dann in Paris gewesen lange Zeit, hat dann in Paris antifaschistische Literatur rausgebracht, einen neuen Verlag gehabt und hat dann auch den Kongress mitorganisiert, wo es darum ging, irgendwie alle Kräfte zu sammeln, SPD, Gewerkschafter, linke Kirchenkreise, KPD und so weiter, um gemeinsam gegen also Hitler so eine Front aufzubauen. Und ist da auch schon irgendwie hart kritisiert worden und ist dort dann, er war nämlich Zentralkomitee auch der KPD gewesen, ist überall rausgeflogen, da wurde überall rausgeschmissen. War also so eine Unperson geworden und ist ja dann unter ungeklärten irgendwie Umständen erhängt, irgendwie in einem Wald in Frankreich irgendwie aufgefunden worden. Und ist auch in der DDR eigentlich immer nie so richtig erwähnt worden, also wenn, dann nur negativ. Und
jetzt ist ja das Gleiche, also es gibt keinen Platz, keine Straße, nichts, was sozusagen an Willy Münzenberg zumindest erinnert. Kann man das so sagen?
Ja, ich habe jetzt wohl gehört, dass es so 88, 89 so langsam losging, dass sich so ein paar Leute so drüber unterhalten haben, dass er wieder langsam Thema wurde, aber nicht offiziell, sondern noch so, aber auch in SED-nahen Gesprächsrunden, wo dann drüber gesprochen wurde. Es hat, denke ich, vielleicht auch damit zu tun, dass ja mit der Veröffentlichung von Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands in den 80ern, was ja dann aus dem Westen auch in die DDR viel rübergebracht worden ist, gab es ganz groß, ist Willy Münzenberger einen großen Platz in dem Buch. Ist ja auch eins der wichtigsten Bücher eigentlich überhaupt zu der Zeit.
Mal sagen, Ästhetik des Widerstands heißt das Buch?
Mhm, genau. Und ich denke, dadurch ist das auch eher wieder ins Bewusstsein irgendwie gekommen. Und es gab ja dann komischerweise nach der Wende in Erfurt kurzzeitig Interesse an ihm irgendwie. Mhm. Und es wurde ja dann an dem Gebäude da am Hügel, an dem DDR-Neubau, eine Gedenktafel angebracht. Und das ist ja irgendwie...
Und die gibt's die noch? Das ist jetzt die große Frage. Aber also wenn ich das richtig sehe, wollt ihr wieder eine Gedenktafel? Reicht denn eine Gedenktafel?
Also, das ist ja so, also 99 ist die angebracht worden. Ne? Und die damals von auch den Kulturbeigeordneten Herr Kaiser, der war eine große Veranstaltung gewesen. Und muss man sagen, Herr Kaiser war auch bei der CDU. Also das war dann auch parteiübergreifend, dass man eine Gedenktafel für einen Kommunisten angebracht hat, obwohl auf der Gedenktafel nicht draufsteht, dass er Kommunist war, sondern steht Antifaschist und Anti-Stalinist und Publizist, wurde angebracht. Und es gibt so eine Zeitschrift, so eine kleine, die irgendwie bei Gotha erscheint, Geschichte zur Zeit. Und da gibt es so zu der damaligen Geschichte irgendwie mehrere Seiten. Da haben Schulklassen sind da aufgetreten und haben da Gedichte vorgetragen und sowas. Das heißt also, es müssen Lehrer in den Schulen Willy Münzenberg irgendwie als Thema behandelt haben mit ihren Kindern. Und also das muss damals mal ein Thema gewesen sein, 1999.
Und schuld waren wieder gute Lehrer, die das einfach gemacht haben. Wir müssen die restliche Zeit noch nutzen, um natürlich aktuell auf zwei Sachen hinzuweisen. Einmal die Gedenktafel von Willy Münzenberg, und die war ja irgendwie verschwunden. Diese Gedenktafel gab es jahrelang. Jetzt ist das saniert worden, das Gebäude, und plötzlich war die Tafel weg. Dann bist du auf den Plan getreten und hast diesen Freundeskreis gegründet, oder gab es den schon vorher?
Also letztes Jahr wurde das Haus saniert. Die Gedenktafel ist also in der Nähe vom Geburtshaus, sagte ich ja vorhin schon, dass das gar nicht mehr steht, angebracht worden, 99. Letztes Jahr wurde das Haus saniert, Eigentümer ist Ives mittlerweile geworden. Und dort, wo die Gedenktafel war, ist ein Fenster eingebaut worden im Erdgeschossbereich. und die Gedenktafel war dann nicht mehr angebracht worden. Und ich hatte dann im Heft einen Text geschrieben zu Willy Münzenberg überhaupt, so Allgemeintext und die Frage, wo die Tafel ist. Und hatte dann auch IWS angeschrieben, zweimal, einmal so als Bürger, dann einmal als Journalist. Und es gab aber nie eine Antwort. Also ich hatte vor den Vorgängern, weil vorher war das Kovo mal gewesen, die haben sofort geantwortet, dass sie nicht mehr der Eigentümer sind, sondern dass es jetzt IWS ist. Aber IWS hatte eben nicht geantwortet. Und dann gab es nochmal so einen Nachschlag im Heft, in der Zeitschrift Heft irgendwie dazu. Und ja, und dann dachten wir, okay, jetzt müssen wir mal, und dann hat man Denkmalbehörde mit eingeschaltet und gleichzeitig hatte wohl auch dann jetzt Anfang des Jahres Stefan Rasloff von Geschichtsverein Erfurt auch Denkmalbehörde mit angefragt, was denn hier nun so ist. Da war doch mal eine Gedenktafel. Mhm. Also es fiel dann auch nach anderen Leuten auf, die sich dafür einsetzten. Und da ging das dann plötzlich ganz einfach. Also sozusagen, also wenn mit Stadtwappen jemand sich meldet bei IWS, die haben gesagt, ja, wir haben die ganze Zeit nur gewartet, dass jemand von der Stadt sich mal meldet.
Ach so.
Sowas. Und die ist natürlich noch da und sie können sich mit dem Architekten mal zusammensetzen und überlegen, wo die jetzt angebracht werden kann, weil da ist ja jetzt ein Fenster drin. Und da wurde jetzt eine Stelle gefunden und die soll jetzt Mitte der Woche angebracht werden. Also genaue Termin haben wir jetzt noch nicht raus. Wir hoffen, dass wir den noch rauskriegen und dann vielleicht auch übers Radio nochmal bekannt geben können. Das heißt eigentlich auch, das ist für mich ja auch wieder so ein Beispiel. Gut, einerseits kann man sagen, okay, wenn sich Vereine, Einzelpersonen danach fragen, ist Funkstille. Aber wenn dann jemand von der Verwaltung nachfragt, dann geht das. Aber okay, da muss man irgendjemand von der Verwaltung einsetzen oder anfragen. Und wenn die das dann machen, dann geht das eben auch. Und das ist jetzt zum Beispiel der Pavillon auf der EGA, ist ja auch ein Positivbeispiel.
Der abgerissen werden sollte.
Abgerissen, wo wir uns dann stark gemacht haben und Veranstaltungen, Plakate und Karten und so. Und der ist ja wieder gut saniert worden. Also es funktioniert schon. Man muss also suchen, breites Bündnis, also auch verschiedene Leute irgendwie zu finden. Und der Freundeskreis Willy Münzenberg, der hat sich eigentlich gegründet deshalb so, wegen der Gedenktafel war der Anlass, wo wir gesagt haben, so, wir wollen jetzt erstmal eine Gedenktafel, wenn die nicht mehr gibt, müssen wir eine neue entwerfen. Wenn die dort, die Eigentümer das nicht wollen, müssen wir ein anderes Haus finden in der Nähe. Aber es hat sich ja jetzt erstmal mit der Gedenktafel positiv erledigt. Und es soll aber weitergehen, dass wir also Veranstaltungen erstmal organisieren wollen, um wieder auf Willy Münzenberg aufmerksam zu machen.
Wenn ich mich jetzt interessiere dafür, durch die Sendung meinetwegen auch und sage, ich will mich mit Willy Münzenberg beschäftigen, habe ein Interesse daran, wie kann man denn zu diesem Freundeskreis Willy Münzenberg Kontakt aufnehmen?
Na, am besten kann man das auch über die Internetseite vom Kunsthaus, also da gibt es eine E-Mail-Adresse und die schicken das dann weiter irgendwie an die jeweilige Adresse und wir antworten dran. Es gibt dann so alle zwei Wochen jetzt regelmäßig Termine, meistens montags im Kunsthaus.
Also das kann man sich schon mal merken, Montag 17 Uhr Kunsthaus, vielleicht vorher nochmal anrufen im Kunsthaus, wie der aktuelle Stand ist, aber Kunsthaus, Michaelisstraße ist sozusagen der, da bist du ja auch häufiger unterwegs als Kurator und als Macher. Freundeskreis Willy Münzenberg, Montag 17 Uhr im Kunsthaus, vorher mal melden oder kunsthaus-erfurt.de ist die Adresse. Wollen wir nochmal zu Yeah kommen?
Ja.
Das ist noch eine Sache, die auf die hinzuweisen ist, am 14.02. gibt es eine Eröffnung einer Ausstellung.
Entschuldigung. Am Freitag war eine super Ausstellungseröffnung, wo so 200 Leute da waren an dem Abend. Es ging dann bis um 3. Es war eigentlich sehr schön gewesen. Und Young Erfurt Artist ist sozusagen das dritte Mal, wir haben das jetzt im dritten Jahr gemacht, das heißt irgendwie, ja klar, junge Künstler von Erfurt mit einem zwingenden Auge zu Young British Artist mit Damon Hirst und anderen Leuten, wo wir versuchen immer junge Leute, die jetzt meistens studieren, sie jetzt auch eine Bauhaus-Uni, aber die jetzt noch nicht so viel ausgestellt haben oder teilweise noch gar nicht irgendwie, die aber trotzdem schon Qualität haben mit ihren Arbeiten zu zeigen.
Also vom 14.02. bis zum 16.03. läuft die Ausstellung in der Michaelisstraße 34 im Galerie- und Projektraum. Da bist du Kurator. Das ist das, was du nicht als Hauptbeschäftigung machst, sondern das ist eine deiner Sachen, die dich vorantreiben, junge Kunst zu fördern?
Naja, jetzt also die Galerie, Kunsthaus, da mache ich natürlich schon mit Monique Förster irgendwie zusammen, jetzt schwerpunktmäßig, aber ich versuche auch nebenbei noch andere Ausstellungen manchmal mit Monique, manchmal irgendwie jetzt wie Luxus letztes Jahr so mit Thomas Schmidt zu organisieren, andere Orte zu finden, aber auch wieder zu gucken, ob man in Berlin Orte finden, wo man auch Künstler aus Weimar und Erfurt in Berlin zeigen können, was uns auch eigentlich wichtig wäre, sie sozusagen rauszubringen. Wir sind ja zwar auch bei der Internationalen Kunstmesse Preview in Berlin dabei, wo immer Thüringer Künstler mit gezeigt werden, aber dass es noch drüber hinausgeht.
Du bleibst subversiv unterwegs und wir werden dich sicher häufiger mal hören, spätestens wenn es klar ist, wann die Gedenktafel angebracht wird. Ansonsten zu Streitgesprächen auch in diesem Radio. Ich bedanke mich bei Dirk Teschner. Die Stunde ist schnell vergangen. Wir haben nur zwei Musiktitel geschafft. Beim nächsten Mal kannst du noch mehr Musik mitbringen. Das war Dirk Teschner im Montagsgespräch.